Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 105, Fil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Diese Sure weist auf das hin, was Abrahe, einem abessinischen Heerführer, der mit seinen Kriegern und Kriegselefanten die Kaaba zerstören wollte, geschah. Hören Sie? Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du nicht gesehen, wie Gott, dein Herr, mit dem Elefantenheer verfuhr? Machte er ihren Plan nicht zunichte? Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie, die sie mit kleinen spitzen Steinen bewarfen. Dann ließ er sie werden wie niedergemähtes Stroh.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 18. Januar 2022, gleich dem 28. D 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer – Ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe 10 Minutes – Mozart in Chaos. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Russland. Iran hat das Recht, von USA Garantie zu verlangen. Lavrov. Alle Vorkehrungen für bevorstehenden Besuch des iranischen Präsidenten sind getroffen. Russland beteiligt sich nicht an Bewaffnung afghanischer Konfliktparteien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Russland. Iran hat das Recht, von USA Garantie zu verlangen. Michail Ulyanov, der ständige Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien, schrieb im Zusammenhang mit dem Antrag Irans an die USA für eine Garantie, dass Iran das Recht habe, eine Garantie von den Vereinigten Staaten zu verlangen. Manche wollen aus ihrer verfehlten Politik des Maximaldrucks nichts lernen, schrieb Ulyanov am Montag auf seinem Twitter. Er fügte hinzu, die Iraner haben absolut recht, eine Garantie gegen die Wiederholung dieses katastrophalen Abenteuers zu verlangen. Das Wall Street Journal schrieb am Montag, Iran habe von den Vereinigten Staaten eine juristische Verpflichtung verlangt, nicht wieder aus dem Atomabkommen auszusteigen. Laut dem Wall Street Journal sagten europäische und amerikanische Diplomaten, die bei den Wiener Gesprächen anwesend waren, die Forderung sei eine Reaktion auf den Ausstieg des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aus dem JCPOA-Abkommen von 2015. Diese Garantie ist ein wichtiges Ziel des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi. Die Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen in Wien werden dieser Tage weiter fortgesetzt, da die Verhandlungsteams viele Fragen und Meinungsverschiedenheiten durchlaufen und das Erreichen einer guten Einigung von Washingtons konkreten politischen Entscheidungen zu den verbleibenden Fragen und der Aufhebung der Sanktionen abhängt. EU-Außenbeauftragter Joseph Borrell äußerte sich am Samstag optimistisch, dass es in den nächsten Wochen zu einem Abkommen mit Iran kommen werde. Lavrov. Alle Vorkehrungen für bevorstehenden Besuch des iranischen Präsidenten sind getroffen. Der russische Außenminister hat gesagt, sein Land habe alle notwendigen Vorkehrungen für den bevorstehenden Besuch des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Moskau getroffen. Sein Land begrüße den Besuch des iranischen Präsidenten in Moskau, so der russische Außenminister weiter. Die Außenminister Russlands und Irans stellten außerdem fest, dass der Besuch ein wichtiger Meilenstein in den Beziehungen sei und eine gute Gelegenheit für den Ausbau und die Vertiefung der Beziehungen zwischen Teheran und Moskau bieten werde. Präsident Raisi wird Ende dieser Woche nach Russland reisen. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS die den ersten stellvertretenden Sprecher der Staatsduma, Alexander Zhukov, am Montag zitierte, soll Raisi am 20. Januar vor einer Sitzung der russischen Staatsduma sprechen. Er sagte, am Donnerstag wird das Treffen mit einer Rede des iranischen Präsidenten beginnen. Russland beteiligt sich nicht an Bewaffnung afghanischer Konfliktparteien. Das russische Außenministerium betonte, Moskau habe sich nie an der Bewaffnung der Konfliktparteien in Afghanistan beteiligt und werde dies auch nicht tun. Das russische Außenministerium dementierte am Montag in einer Erklärung Behauptungen über die Ausrüstung afghanischer Konfliktparteien mit Waffen und schrieb, dass derartige Behauptungen nicht dazu beitragen würden, die Situation in Afghanistan zu stabilisieren. Das russische Außenministerium verurteilte die Äußerungen in einer Reaktion auf Vorwürfe von US-Experten, die behaupteten, Russland liefere Waffen nach Afghanistan. Viele Afghanen sehen die aktuelle Situation in ihrem Land als Folge der gescheiterten US-Politik in Afghanistan. Westliche Länder, einschließlich der USA, haben afghanisches Kapital und Vermögenswerte des Landes unter verschiedenen Vorwänden blockiert. Die USA und ihre Verbündeten zogen zu einem Zeitpunkt aus Afghanistan ab, nachdem ihre 20-jährige Kampagne nichts als die Ausbreitung von Terrorismus, Krieg, Gewalt und Instabilität sowie den Tod von Zehntausenden Zivilisten zur Folge hatte. Nach 20 Jahren Besetzung und Zerstörung der wirtschaftlichen Infrastruktur Afghanistans verließen die US-Truppen das Land Ende August 2021 in Demütigung, Schande und mit einer Niederlage. Seit dem 15. August 2021 sind demzufolge die Taliban in Afghanistan erneut an die Macht gekommen. Ansarullah, VAE sind an Schauplatz des Jemenkrieges zurückgekehrt. Laut der Ansarullah-Bewegung sind die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, während eskalierender Spannungen an den Schauplatz des Jemenkrieges zurückgekehrt. Saudi-Arabien hat die Vereinigten Arabischen Emirate dazu gedrängt, in den südjemenitischen Provinzen einzugreifen, nachdem es selbst gegen die jemenitischen Streitkräfte verloren hat, sagte Mohammad al-Bahriti, ein Mitglied des Politbüros der Ansarullah-Bewegung, am Montagabend gegenüber dem libanesischen Sender Al-Mayadeen. Außerdem sagte das Mitglied des Politbüros der Ansarullah-Bewegung, Tel Aviv habe viel Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeübt, damit die Spannungen im Jemen eskalieren. In Bezug auf die Angriffe am Montag auf die VAE ergänzte er, diese Operation ist nur der Beginn eines Angriffs tief im Inneren der VAE und wir warnen Abu Dhabi vor einer Fortsetzung der Aggression. Al-Bahriti fügte hinzu, die VAE müssen den Jemen verlassen. Wir haben ihnen die Gelegenheit gegeben, sich schrittweise vom jemenitischen Territorium zurückzuziehen. Weiter hob er hervor, die Operation Sturm im Jemen ist eine Botschaft an alle Angreiferländer und alle Länder, die beabsichtigen, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Alle kritischen Positionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind für die jemenitischen Raketen und die Luftwaffe zugänglich, betonte er und ergänzte, unsere Angriffsreichweite wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten zunehmen und wir werden unsere militärischen Ziele erweitern. EU, Lösung des Jemen-Konflikts kann nur politisch sein. Die Europäische Union, EU, hat in einer Stellungnahme zum Vergeltungsangriff des jemenitischen Militärs auf die Vereinigten Arabischen Emirate erklärt, dass der Konflikt im Jemen nur politisch gelöst werden könne. Die Europäische Union erklärte am Montag, dass Angriffe auf die zivile Infrastruktur inakzeptabel seien, ohne die Verbrechen der saudisch geführten Aggressorkoalition im Jemen und die Tötung tausender Menschen im Land zu erwähnen. Weiter hieß es in der Erklärung der EU, der Angriff erhöhe das Risiko einer weiteren Eskalation der Jemen-Krise und der laufenden Bemühungen, den Krieg im Land zu beenden. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte die Parteien am Montag zu äußerster Zurückhaltung auf, da es keine militärische Lösung des Jemen-Konflikts gebe. Guterres forderte alle Parteien auf, konstruktiv und bedingungslos mit dem UN-Sonderbeauftragten für den Jemen, Hans Grundberg, zu kooperieren und sich mit seinen Vermittlungsbemühungen auseinanderzusetzen. Der UN-Generalsekretär sagte, die Bemühungen zielten darauf ab, den politischen Prozess voranzutreiben, um eine umfassende Verhandlungslösung zur Beendigung des Konflikts im Jemen zu finden. Großbritannien liefert Waffen an Ukraine. Großbritannien versorgt die Ukraine unter dem Vorwand eines drohenden Angriffs durch Russland mit Panzerabwehrwaffen. Die erste Lieferung von Panzerabwehrwaffen sei am Montag in der Ukraine eingetroffen, teilte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace mit. Eine kleine Anzahl britischer Armeeangehöriger solle das ukrainische Militär im Umgang mit den Waffen ausbilden, fügte Wallace hinzu. Die Waffen sollen dem Minister zufolge zur Verteidigung eingesetzt werden. Die Ukraine hat jedes Recht, ihre Grenzen zu verteidigen, hob der britische Verteidigungsminister hervor. Um welche defensiven Panzerabwehrwaffen es genau geht, sagte der Minister nicht. Wallace fügte hinzu, er habe den russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu eingeladen, nach Großbritannien zu kommen, um über die Ukraine zu sprechen. Es sei aber noch unklar, ob die Russen die Einladung annehmen. Die westlichen Länder werfen Russland vor, einen Angriff auf die Ukraine vorzubereiten. Moskau wies diese Behauptungen als haltlos zurück. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um minus 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 11 Grad, Mashhad 0 Grad, Isfahan minus 1 Grad, Shiraz 0 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das Scheitern der US-russischen Gespräche in drei Rahmen, Unterhändler in Genf, NATO in Brüssel und OSZE in Wien, war vorauszusehen. Washington hatte nichts anzubieten und hat dies auch künftig nicht vor. Das meint der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, und warnt im Interview vor dem heraufziehenden Krieg in Europa. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstudy.com/de anhören.
Herr Holzer, die USA hätten so die US-Chefunterhändlerin Sherman unter anderem Abrüstungsgespräche angeboten, wenn Russland die gleichen Schritte unternehme. Russlands Forderung nach Garantien für ein Ende der NATO-Osterweiterung wies sie aber erneut zurück. Also, worüber sollte man verhandeln? Oder was ist dann dieses Gespräch für die russische Seite wert?
Für die russische Seite ist das gar nichts wert. Ich habe bereits den russischen Freunden geschrieben, dass der Westen weitere Verhandlungen auch, wo sie notwendig wären, nämlich im Bereich der Mittelstreckenwaffen, dass der Westen diese Verhandlungen nur benutzt, weil man glaubt, so lange werde nicht geschossen. Und tatsächlich wird der Westen sein Vordringen fortsetzen. Und nachdem Russland hier dermaßen vor aller Weltöffentlichkeit lautstark und kräftig erklärt hat, dass sie eine weitere NATO-Ostausdehnung nicht dulden können, ist klar geworden, dass der Westen, wenn er darauf beharrt, sich tatsächlich auf eine Antwort aus Russland einrichten muss. Denn tatsächlich ist ja die NATO weit über alle, wie soll man sagen, besprochenen Grenzen hinaus tätig geworden und hat sich ausgedehnt und hat ja Polen, Tschechien und andere in die NATO geholt. Und das war einer meiner letzten Jobs im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit den drei Außenministern zu sprechen, darunter mit dem sehr sympathischen Polen, Herrn Geremek. Polen gehörte eben auch dazu. Diese Art Dinge sind einfach so offen am Tage. Es gibt keine Zeit mehr für weiteres aufschiebendes Gerede und dann im Westen verbunden natürlich mit der Ansicht, Russland dürfe sich so lange nicht bewegen. Die Russen können sehr wohl über Mittelstreckenraketen sprechen, aber inzwischen einmal ihre Grenzen sichern gehen. Das sind so Dinge oder ihre Menschen. In der Ukraine zum Beispiel. Das sind Dinge, mit denen wir zu tun haben. Soll jetzt Russland warten, bis wir die Ukraine so aufgerüstet haben und so viele Truppen der NATO dort stationiert sind? Im Moment sind es 12.000 und das ist schon widerrechtlich. Auch darüber hat Russland gesprochen und hat eingefordert, dass die NATO-Russland-Akte eingehalten wird und die verbietet solche Stationierungen. Ich hatte ja Ihnen beim letzten Mal erzählt, wie wir das regeln im Westen, indem wir ständig hin und her fliegen. Wir fliegen Leute ein, wir holen Leute raus. Aber die Nettoverbleibssumme sind 12.000 Mann am Boden. Und das ist genau das, was verboten ist. Und aus gutem Grunde. Das hat ja Russland nicht unterschrieben und herausverhandelt, damit, wie soll man sagen, wir das nach Belieben übertreten können, so wie wir es gewohnt sind. Wir haben ja zusammen ganze Listen aufgestellt, welche Verträge die USA alle gebrochen haben in den letzten Jahren. Ganz besonders schlimm unter Donald Trump. Das sind die Dinge, mit denen wir reden müssen. Und das heißt im Prinzip, die Verhandlungen wird vermutlich Russland nicht ablehnen, aber es wird ganz klar machen, dass es insgesamt auch notfalls mit Militäreinsatz, weil was anderes offenbar nicht geht. Ne? Das ist dieser berühmte alte Spruch. Die einzige Sprache, die Washington versteht, ist die Sprache der Gewehrläufe. Und das ist das Traurige an dieser Geschichte, dass die Russen jetzt diese Erfahrung machen müssen und für das amerikanische Volk ist die traurige Affäre, dass sie sich jetzt mit der nächststärkeren Großmacht Russland angelegt haben und das in Europa, wo die USA nicht besonders stark und ganz ehrlich gesagt auch nicht mehr so sagenhaft beliebt sind.
Herr Hossel, die USA sollten Waffenlieferungen unterlassen und auch keine Raketen in der Nähe Russland stationieren, fordert die russische Seite. Sind aber dies nicht irgendwie legitime Sicherheitsinteressen?
Absolut legitim. Und wir haben das Problem, dass hier von der westlichen Seite, von US-Seite, tatsächlich Waffensysteme aufgestellt worden sind, Startrampen vom Typ MK-41, mit denen auch Tomahawk-Marschflugkörper, die Atomwaffen tragen können, abgefeuert werden können. Und das ist die sogenannte amerikanische Raketenabwehr, die bereits in Rumänien stationiert ist und derzeit in Polen aufgebaut wird, ein direkter Nachbar Russlands. Und das ist eben kein Abwehrsystem. Diese Dinge sind vollkommen eindeutig. Und da wird auch nicht bestritten von amerikanischer Seite, dass man von diesen Startrampen MK-41 diese Marschflugkörper starten kann. Das leugnen die nicht. Mit anderen Worten, was, in Klammern zum Teufel, soll denn Russland noch tun? Hier werden jetzt also solche Waffen aufgebaut, die innerhalb von Minuten Moskau erreichen können. Und natürlich, wie soll man sagen, hat Russland hier schon diplomatisch, öffentlich das Richtige getan, nämlich gesagt, sie werden nicht davon ausgehen, wenn diese Marschkörper fliegen, wenn Russland also von solchen Rampen aus angegriffen werden sollte, dass sie sich nur gegen Rumänien und Polen wehren, sondern sie werden sich auch gegen die Lieferanten wehren und das ist Washington. Das heißt, Putin hat klar erklärt, dass er Washington angreifen wird, wenn diese Raketen fliegen. Damit gibt es nicht mehr die Möglichkeit für die USA, per Raketenwaffe Europa zu opfern und selbst heil rauszukommen. Trotzdem aber ist das natürlich nicht etwas, was jetzt den Frieden gerade sicherer macht, weil ja die USA im Prinzip den Krieg wollen. Das ist für sie ein sinnvolles Mittel der Außenpolitik. Und sehr häufig finden wir auch in den amerikanischen Militärdoktrinen Formulierungen wie: Man müsse den Gegner von bestimmten Argumenten und Sichtweisen überzeugen. Das ist eine seltsam zynisch anmutende Formulierung für: Wir werden so lange auf diese Völker einschlagen, bis die dann kommenden Regierungen genau das sagen, was wir Amerikaner hören wollen. Und so geht man mit Russland nicht um. Das wird historisch nicht gelingen. Das kann ich jetzt schon sagen.
Herr Hossel, US-Außenminister Blinken machte zuletzt deutlich, dass aus der Sicht Washington weder ein Abzug von US-Truppen aus Osteuropa noch eine Zusage für eine Nicht-Osterweiterung der NATO zur Debatte stehe. Ja. Also worüber soll dann verhandelt werden? Das sind die zwei wichtigen Punkte, worüber man verhandeln wollte.
Vollkommen richtig. Da ist nichts mehr zu verhandeln, weil die USA nicht hören wollen. Man könnte jetzt ja hergehen und sagen, schon, wir haben jetzt gerade wunderbar gesprochen über diese Startrampen MK-41 und dann lassen Sie uns doch diesen Dreck in Rumänien und Polen wieder abbauen. Das ist mit Washington nicht zu machen. Die Idee einer Nicht-Osterweiterung hat Wendy Sherman schon vor den Gesprächen als eine Non-Starter, ja, nach dem Motto, geht gar nicht, ja, abgelehnt. Und jetzt passiert was sehr Interessantes, lieber Herr Schaugny. Ich habe vorgestern zufällig festgestellt, durch eine Mail, die mich erreicht hat, dass der alte UNO-Beauftragte für den Irak, UNSCOM, der amerikanische Geheimdienstoffizier Scott Ritter, ein ganz ehrenhafter, wunderbarer Mann, dass der am Montagmorgen, genau wie wir beiden miteinander, einen Brandartikel international, natürlich auf Englisch geschrieben, veröffentlicht hat und hat gesagt, Achtung, das fährt auf den Krieg hin, die USA haben den Russen überhaupt nichts anzubieten, das geht schief. Gleichzeitig hatten wir beide das Gefühl, am Sonntagabend, als wir die Vorberichterstattung zum Treffen in Genf lasen, Scott Ritter und ich, unabhängig voneinander, ohne Absprache, dass hier gerade eben was schief geht und wir müssten die Welt bereits zu Beginn der Gespräche davor warnen. Und das hat er getan. Und deswegen bin ich mir so sicher wie nur irgendwas, dass leider Gottes mein Urteil erneut hundertprozentig korrekt ist und dass das Beste, was ich tun kann, ganz klar und offen nach vorne zu gehen und zu sagen, die NATO ist eine global agierende Verbrechertruppe. Deutschland ist Teil einer global agierenden Verbrechertruppe und zwar ganz offiziell als Vasall, als tributpflichtiger Vasall. Diese Formulierung kommt nicht von mir, sondern von Zbigniew Brzezinski. Der hat das in seinem Buch Die USA als einzige Supermacht so geschrieben. Und diese Formulierung dürfen wir deshalb auch als Deutsche gern übernehmen und dürfen wir uns hinter die Ohren schreiben. Das sind die Tatsachen, um die es geht. Und hier wird der Frieden in Europa weggeschmissen, als sei es eine Tonne Müll. Und wenn solche Dinge passieren, müssen die Bevölkerungen sich wehren. Ich habe bereits mehrfach in den letzten Äußerungen die Menschen, die in Deutschland ohnehin demonstrieren gehen, aufgerufen, sich mit dem Russland-Thema zu befassen und dies zu verinnerlichen. Wir müssen um unseren Frieden hier kämpfen, gegen unsere Regierungen, die bereits verbrecherisch unterwegs sind, insbesondere auch die Bundesregierung mit dieser Außenministerin als erklärten Gegnerin und Feindin Russlands. Wir können solches Personal bei uns nicht dulden. Wir können solche Leute nicht in Ministerien und in Regierungen dulden. Nächste Woche fährt Frau Baerbock, unsere Außenministerin, nach Moskau. Aber wissen Sie, wo sie zuerst Station macht? In der Ukraine. Einen größeren Stinkefinger kann man Moskau im Moment gar nicht zeigen. Ihre Reise nach Moskau ist kaputt, bevor sie sie angetreten hat. Besser wäre es, sie würde gar nicht hinfahren. Das sind die Tatsachen, um die es geht. Und das macht das Ganze so irrsinnig bedrohlich.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge der Beitragsreihe Iranischer Dörfer und ihre Attraktionen. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in der letzten Folge über das Dorf Islamir in der Provinz Yazd gesprochen. Wir haben auch erwähnt, dass es in dieser Provinz 50 Dörfer mit touristischen Aspekten gibt, die natürliche und historische Sehenswürdigkeiten besitzen. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung befassen wir uns mit dem Dorf Bundarobot. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Bundarobot liegt 10 Kilometer nordwestlich der Stadt Ishgezar in der Provinz Yazd auf einer Höhe von 1150 Meter über dem Meeresspiegel und in einer Steppenregion. Im Sommer ist es in dieser Ortschaft warm und trocken, im Winter relativ kalt. Die Bewohner von Bundarobot sprechen Farsi mit einem jazdischen Dialekt. Sie sind schiitische Muslime. Die Gemeinde ist etwa 1500 Jahre alt und man kann dort viele historische alte Bauten sehen. Zu den wichtigsten zählt der antikhistorische Bau Sultan Mahmud Shah, in dem ein Kloster, eine wissenschaftliche Schule, eine Jamae-Moschee, eine Lehranstalt und ein Mausoleum von Imamzade Sayyid Mir Hussein untergebracht sind. Bekannt ist die Ortschaft wegen Sheikh Tariuddin Dada, einem berühmten Mystiker des 14. Jahrhunderts, der dort ein Kloster, ein Monument und eine Moschee errichtet hat, wo sich seine Anhänger aufhielten. Letzten Statistiken aus dem Jahr 2006 zufolge hat der Ort 1300 Einwohner. Wirtschaftlich gesehen basiert das Dorf auf Landwirtschaft, Gärtnerei und Viehzucht. Manche der Bewohner sind auch im Dienstleistungsgewerbe tätig oder mit der Herstellung von Kunsthandwerken beschäftigt. Die Felder werden mit Wasser, das aus tiefen Brunnen gepumpt wird, bewässert. Zu den wichtigsten Landwirtschaftsprodukten zählen Weizen, Gerste, Gurken, Wassermelonen und Luzernen. Zudem werden dort Granatäpfel und Aprikosen geerntet. Wie gesagt, ist Bundarobot ein Steppendorf und es hat eine zentrierte Struktur, die wie bei anderen Wüstendörfern auch besonders schön und attraktiv ist. Beim Hausbau wurden Rohziegel und Lehm verwendet, beim Bau von neuen Häusern verwendet man inzwischen schon Ziegel, Steine, Stahl und Zement. Die Art, wie man die Ziegel aufeinander legt oder die verwendeten Farben und die wunderschönen Fliesenarbeiten verleihen der Ortschaft eine sehr schöne Ausstrahlung. Früher soll der Ort ein Handelszentrum gewesen sein.
Das Dorf Bundarobot hat sehr viele natürliche und historische Sehenswürdigkeiten. Daher kommen jährlich viele Touristen dorthin, um die Gemeinde zu besichtigen. Der schöne Ausblick auf die Wüste, die Sandhügel rund um das Dorf und die rot-grünen Granatapfelgärten stellen die natürliche Seite dieser Ortschaft dar. Aber auch die einzigartige Architektur und Struktur der Häuser, die aus Ziegeln und Lehm errichtet wurden, zieht jeden Blick an sich. Eine der wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten ist die Jamae-Moschee. Diese Moschee liegt in der Nähe des Monumentes von Shah Sultan und ist etwa 400 bis 500 Jahre alt. Die Kuppel, die Kanzel und die Kerzenleuchter des Gotteshauses sind historisch betrachtet äußerst wertvoll. Das Mausoleum von Imamzade Sayyid Mir Hussein wurde vor rund 800 Jahren erbaut. Es hat sehr schöne Stuckarbeiten und die Mosaikanfertigungen gehen auf die Zeit der Seldschuken zurück. Das Monument Mahmud Shah ist das Grabmal von Sultan Mahmud Shah, dem Sohn von Sheikh Tariuddin Dada, einem bekannten Sufi und Mystiker. Es liegt neben der Bundarobot-Moschee. Die Surkhane, ein Fitness- oder Kraftraum, wo eine traditionelle iranische Sportart betrieben wird, ist 700 Jahre alt und zählt zu den interessantesten historischen Bauten des Dorfes. Mitbringsel und Souvenirs der Ortschaft sind Granatäpfel. Liebe Hörerfreunde, im zweiten Teil unserer heutigen Folge stellen wir Ihnen das Dorf Fahraj vor, das wegen seiner historischen Bauten bekannt ist. Diese Ortschaft liegt 6 Kilometer südöstlich der Stadt Yazd, inmitten der Wüste auf dem Weg von Yazd nach Kerman. Wegen seiner Wüstenlage herrscht hier ein warmes, trockenes Klima. Überlieferungen zufolge soll der Ort eine der frühesten Niederlassungsorte der ersten Menschen gewesen sein, der früher Pahre hieß. Der Berg Chalte liegt nordöstlich der Gemeinde. Die antike Burg, der alte Wasserschacht und die 1400 Jahre alte Moschee sind Besonderheiten von Fahraj. Geografen wie Estachri, Ibn Horul, Ibn Yarut und Abu al-Fawd haben in ihren Berichten auch schon über Fahraj und seine Moschee geschrieben. Es wird gesagt, dass die Moschee 1300 Jahre alt ist. Sie ist sehr schlicht und wurde nach der Architektur des 7. Jahrhunderts errichtet. Sie hat einen Hof, einen Gang und Minarette. Die Moschee wurde aus dem gleichen Ziegelstein erbaut, die man auch bei den Bauten in der Zeit der Sassaniden angewendet hat. Die Stuckarbeiten auf der östlichen Wand ziehen jeden Blick an sich. Die Fahraj-Moschee ist in die Liste des nationalen iranischen Kulturerbes eingetragen worden. Weitere Attraktionen der Ortschaft sind die antike Burg von Fahraj und der alte Wasserschacht. Zu früheren Zeiten galt die Burg bei Angriffen und Gefahren als eine Festung und als Zufluchtsort für die Dorfbewohner. Der Wasserschacht wurde als Wasserspeicher verwendet. Die Bewässerung der Felder wurde früher und wird auch heute noch, wie es in Steppenregionen üblich ist, durch unterirdische Kanäle durchgeführt. Mit diesem Thema befassen wir uns in der nächsten Folge. Liebe Hörerfreunde, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ihnen allen wünschen wir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Andak Andak, das heißt Schritt für Schritt.
کندک جمع مستان میرسند اندک می پرستان میرسند اندک جمع مستان میرسند اندک می پرستان میرسند دل نوازان ناز
I'm gonna
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe 10 Minutes – Mozart in Chaos. Weiterhin guten Empfang.
Ten Minutes. In den letzten Wochen kam es zu einer Massenarbeitsniederlegung bei der israelischen Spionageorganisation Mossad. Mindestens 3 hochrangige Mossad-Verantwortliche haben ihr Amt niedergelegt. Man könnte sagen, 3 ist keine große Zahl, aber diese 3 Namen waren die ranghöchsten Amtsträger und hatten den vergleichbaren Rang eines Generalmajors im Militär. Ihr Austritt war also ziemlich groß in dem Maße, dass israelischen Medien es ein Erdbeben im Mossad nannten. Es wurden keine Namen genannt, aber Berichten zufolge handelte es sich um den Leiter der Technologieabteilung, den Einsatzleiter und den Leiter einer Abteilung, die sich mit dem, wie sie es nannten, Antiterrorkrieg befasste. Es gibt auch Gerüchte über einen 4. Rücktritt, der höchstwahrscheinlich der Leiter der Abteilung für strategischen Krieg ist. Es wurde kein konkreter Grund für die Rücktritte genannt, aber die israelischen Medien sagen, dass es mit dem neuen Direktor der Organisation, David Barnea, in Verbindung stehe. Die 3 Verantwortungsträger haben Berichten zufolge wegen der von Barnea getroffenen Entscheidungen, die Verantwortlichkeiten in der Spionagebehörde aufzuteilen und bestehende Zweigstellen aufzuteilen, gekündigt. Israelische Medien sagen, der Rücktritt sei auf Veränderungen zurückzuführen, die Barnea in der Organisation vorgenommen habe. Aber laut Berichten des Mossad lag das nicht nur an den Entscheidungen, die Barnea getroffen hat. Das Hauptproblem war Barnea selbst. Mindestens 2 der zurückgetretenen Generäle galten als Hauptkandidaten für die Spitze des Mossad. Sie waren auch enge Freunde des ehemaligen Chefs der Organisation, Yossi Cohen, der innerhalb des Apparats enge freundschaftliche Beziehungen aufgebaut hatte. Jetzt scheint es, als hätte Barnea keine solche Beziehungen oder nicht einmal eine solche Strategie gehabt. Er begann damit, mehrere Abteilungen aufzulösen, die er für alt und unbrauchbar hielt, und einige andere zusammenzufügen. Das Ergebnis solcher Schritte ist klar. Einige hochrangige Mitglieder verloren ihre Stelle und andere verloren an Autorität und Macht. Barnea wurde im Mai neuer Direktor des Mossad. Er war eine einflussreiche Figur im Mossad, der vor 25 Jahren als Kampfsoldat begann und sich dann bis an die Spitze der Organisation hocharbeitete. 2019 wurde er Cohens Stellvertreter und übernahm schließlich dessen Job. Cohen war seit 2016 Chef des Mossad. Er galt als enger Verbündeter und Vertrauter des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Cohen war Berichten zufolge Netanyahus Sondergesandter für verschiedene Aufgaben. Und es hieß sogar, er sei der Mann, den Netanyahu zum nächsten Ministerpräsidenten Israels machen wollte. Aber die Dinge haben sich zugunsten anderer Menschen geändert. Und jetzt sind sowohl Netanyahu als auch sein enger Verbündeter verschwunden. Beobachter sagen, dass alles wahrscheinlich im Sommer und nach der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen begann. 3 Tage nach dem Krieg feuerte Netanyahu Cohen und ernannte Barnea zum neuen Chef. Die plötzliche Entscheidung könnte als Reaktion auf das Versagen Israels bei der Konfrontation mit der palästinensischen Widerstandsfront, Hamas und anderen Gruppen interpretiert werden. Viele israelische Medien und Politiker kritisierten Netanyahu und sagten, seine Geheimdienste seien nicht in der Lage, die Taktiken der Hamas und des islamischen Dschihad vorherzusagen. Sie machten den Mossad für den Mangel an Informationen und die fehlende Oberhand im Konflikt verantwortlich, obwohl Israel über alle notwendigen Waffen und Technologien verfügte und die Palästinenser nur weniges zur Verfügung hatten. Es gibt auch andere Fehler. Der Mossad versagte nicht nur vor Ort, sondern stand auch im Cyberspace vor massiven Herausforderungen. Anfang November veröffentlichte eine Hackergruppe namens Moses Staff Geheimdienstdateien, die mit dem israelischen Militär in Verbindung stehen und die persönliche und berufliche Daten von Hunderten von Offizieren enthalten. Die Dateien beinhalten Adressen, E-Mails und Telefonnummern von Hunderten Soldaten und anderen Geheimdienstmitarbeitern. Das war noch nicht alles. Selbst Informationen des Kriegsministers und anderer großer Persönlichkeiten sickerten durch.
In other news, Israel once again the target of a hacker group, and this time the Moses Staff Group, claiming that it had successfully attacked the Israeli Defense Ministry, releasing files and photos that it claims to have taken in order to, quote, make the world aware of the Israeli authorities' crimes.
Eine weitere Nachricht. Israel erneut das Ziel einer Hackergruppe. In dieser Zeit behauptete die Moses Staff Gruppe, sie habe das israelische Verteidigungsministerium erfolgreich attackiert, indem sie Dateien und Fotos veröffentlichte, die sie angeblich aufgenommen hatte, um anzugeben, mach die Welt auf die Verbrechen und Grausamkeiten der israelischen Behörden aufmerksam. Tatsächlich behaupteten die Mitarbeiter von Moses Staff, über 165 Server des Ministeriums und 254 Webseiten gehackt und über 11 Terabyte an Daten gesammelt zu haben. Ihr Motto wurde auf ihrer Webseite und auf ihrem Telegram-Kanal veröffentlicht und heißt, dass sie gegen Tyrannei, Grausamkeit und Ungerechtigkeit kämpfen und dies im Namen der Soldaten, deren Blut aufgrund falscher Politik und furchtloser Kriege vergossen wurde und Mütter, die um ihre Kinder trauern. Es ist jedoch nicht klar, auf welche Soldaten und Mütter sich die Gruppe bezieht. Was wir dank eines Einblicks auf die Daten wissen, ist, dass sie Listen mit Namen und Adressen sowie persönlichen Informationen von Kunden und Mitarbeitern haben. Dazu kommen Aktionspläne vom Militär, Briefe und Korrespondenzen, Rechnungen, Kontoauszüge, Schaubilder und sogar Bilder von Verteidigungsminister Gantz mit Soldaten verschiedener Einheiten. Die Gruppe schreibt, dass sie seit Jahren nicht nur das Verteidigungsministerium im Auge behalten hat, sondern auch die israelische Post und mehrere private Firmen, darunter Forschungs- und Technologieunternehmen wie Epsilon und Electron CSLAC, gehackt. Nur wenige Tage später teilten israelische Medien mit, ein iranisches Hacker-Team namens Black Shadows habe sich in die Server des Internetunternehmens CyberSurf eingehackt, es gesperrt und mit der Offenlegung seiner Informationen gedroht.
On to a top developing story in this region. Hackers behind a mysterious cyber hit are demanding $1 million to stop leaking information from a gay dating site in Israel.
In einem aktuellen Geschehen in dieser Region fordern Hacker, die hinter einem mysteriösen cyber hit stecken, $1 million, um das Bekanntgeben von Informationen aus einer dating site für Schwule in Israel zu stoppen. Die Gruppe Black Shadow sagt, dass das Lösegeld innerhalb von 48 Stunden digital bezahlt werden muss, um weitere Informationslecks zu stoppen. Sie drohen damit, den HIV-Status einiger User auf der LGBT-Dating-Site preiszugeben. Sie drohen jetzt auch, Details von 50 hochkarätigen Persönlichkeiten zu teilen, die sich auf dieser Seite befinden. Die Gruppe sagte in einer über die Telegram-Messaging-App veröffentlichten Erklärung, dass sie den Geldern hinterher sind und keine weiteren Informationen preisgeben würden, wenn das Lösegeld rechtzeitig bezahlt wird. Die Datenbank der Atraf-Webseite enthalte Informationen zu 1 Million Menschen, heißt es. Die Hacker sagen, dass sie von niemandem aus der israelischen Regierung oder CyberSurf, dem israelischen Internet-Hosting-Unternehmen, in das vor 2 Tagen eingebrochen wurde, kontaktiert wurden. Dies sind nicht die einzigen Cyberangriffe, denen Israel jemals ausgesetzt war. Aber die massive Welle der Missgeschicke bedeutet, dass der Mossad sowohl innerhalb der Organisation als auch überall sonst schwach wird. Es begann in der Amtszeit von Cohen und es scheint, dass Barnea nicht in der Lage ist, die Reihe der Misserfolge zu stoppen. Als er neuer Direktor des Mossad wurde, sagte Netanyahu, die Hauptaufgabe des neuen Chefs sollte darin bestehen, Iran daran zu hindern, angeblich Atomwaffen zu erwerben. Während der neue Premierminister Naftali Bennett die gleiche Agenda verfolgt, hat er eine andere Herangehensweise. Es scheint, dass der Mossad unter der Führung von Bennett die Art und Weise, wie er Iran konfrontiert, ändern wird. Dies kann ein weiterer Grund für das Erdbeben in der Spionageorganisation sein. Viele glauben, dass die Rücktritte hauptsächlich darauf zurückzuführen seien, dass dieser neue Ansatz gegenüber Iran verheerende Auswirkungen haben und strategische Operationen untergraben würde. Wenn das stimmt, kann dies bedeuten, dass Iran die neue Struktur der Spionageorganisation prägt und nicht nur in Israel. Auch beim US-Geheimdienst CIA kam es zu massiven Umbildungen. Die CIA hat sich neu organisiert, die iranische Missionszentrale geschlossen und behauptet, dass sie sich jetzt stärker auf China konzentriert. Experten glauben jedoch, dass die Agentur ihren Ansatz neu ausrichtet, dass Iran nicht konfrontieren kann, insbesondere wenn es um Cybersicherheit geht. Welche Auswirkungen die Rücktritte auf den Mossad haben würden, ist noch nicht abzusehen. Aber eines ist klar. Die Organisation hat es mit schweren Machtkämpfen zu tun und die Schockwellen des aktuellen Erdbebens werden bald zu spüren sein.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.